Willkommen zur Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Monika Barget. Unser Thema lautet heute der missionarische Auftrag der Gläubigen, warum Glaubensweitergabe wichtig ist. Glaubensweitergabe und vor allem auch Mission sind zwei Begriffe des religiösen Lebens, die in der jüngsten Vergangenheit in Misskredit geraten sind. Die historische Forschung deutet die Ausbreitung des christlichen Glaubens, die oft mit weltlichen Machtansprüchen und der Unterdrückung oder Ausrottung fremder Völker verbunden war, durchaus kritisch. Und je mehr in den modernen Demokratien der Glaube Privatsache wird, umso mehr gelten Missionare, also Menschen, die den Glauben offen weitergeben wollen, als religiöse Fanatiker. Außerdem ist Mission keineswegs in allen Religionen üblich. Es gab und gibt viele Glaubensrichtungen, die sich bewusst nur an wenige Menschen richten und weitgehend im Verborgenen bleiben. Kann man also nicht auch Christ sein, ohne ständig andere bekehren zu wollen? Sind die Bibeltexte, die zur Mission aufrufen, nicht einfach nur veraltet? Der Katechismus der katholischen Kirche stellt sich gleich im Prolog in Nummer 1 bis 3 sowie in den Nummern 23 bis 25 dieser wichtigen Frage. Näher betrachten möchten wir das Thema Glaubensweitergabe heute mit Bernhard Meuser, dem christlichen Autor und Verleger aus München. Willkommen zur Sendung, Herr Meuser.
Ja, willkommen, liebe Hörer. Ich begrüße Sie.
Herr Meuser, der Katechismus ist für Sie nicht nur deshalb ein wichtiges Buch, weil Sie praktizierender Katholik sind und Theologie studiert haben, sondern auch, weil Sie als Verleger und Autor an der Veröffentlichung des Deutschen Kompendiums des Katechismus im Jahr 2005 mitgearbeitet haben und an der Erstellung des Jugendkatechismus JUKAT nach dem Weltjugendtag in Köln.
Ja, das ist richtig.
Der Katechismus, das Kompendium und auch der JUKAT haben das Ziel, die Menschen unserer Zeit zu einem fundierten Zeugnis über die eigene kirchliche Tradition und Lehre zu befähigen. Warum spielt das denn eine so große Rolle?
Ja, ich kann eigentlich nur biografisch antworten. Ich habe als Kind den Katechismus nicht gemocht, habe auch nicht verstanden, wofür das gut ist. Ich habe lange gebraucht, habe es eigentlich erst in den 90er Jahren entdeckt, indem ich wahrnahm, wie stark der Vatikan, die Bischofssynode in den 80er Jahren, aber dann auch Johannes Paul in den Folgejahren einen Akzent auf den Katechismus legte. Den Katechismus gewissermaßen auch als Herzstück der Evangelisation begriff. Und je weiter die Zeit ins Land schritt und je größer und stärker die Entchristlichung in unserem Land wurde, desto mehr habe ich begriffen, wie tief und prophetisch diese Einschätzung des Papstes und der Bischöfe war. Wir werden auf Dauer zu keiner Wiederbelebung des Christentums in unserem Land kommen. Wir werden auch nicht als Kulturnationen überleben, wenn wir es nicht schaffen, ganz tief zu verstehen, woraus unsere Humanität schöpft, wie wir auf tiefe und gute Weise Mensch sein können, wenn wir nicht wieder zu den Quellen zurückgehen, wenn wir nicht ein tiefes Wissen und ein tiefes Studium der Glaubensgrundlagen wieder vornehmen. Und das geht eigentlich nur über den Katechismus, indem wir Katechismus lesen und Katechismus lernen, weil dort die Basics drinstehen.
Herr Meuser, der Katechismus ist jetzt aber kein Buch, das in seiner strengen Ordnung und Klarheit Menschen anspricht, die der Kirche fernstehen, die vielleicht Individualisten und Freidenker sind und sich dann auch an einigen Formulierungen stoßen. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Nummer 1 auf Seite 38 des Katechismus heißt es, dass Gott alle durch die Sünde voneinander getrennten Menschen in die Einheit seiner Familie ruft. Mit dieser Familie ist die Kirche gemeint. Es gibt aber sicherlich auch Menschen, die sich darüber empören und das auch als Vereinnahmung und Beschränkung der persönlichen Freiheit sehen. Glauben Sie, dass es überhaupt eine Chance gibt, dieses Buch Menschen zu vermitteln, die nichts von der Kirche wissen möchten?
Wenn Sie zunächst einmal davon ausgehen, wie Katechismen überhaupt entstanden sind, dann müssen wir noch einmal in die frühe Christenheit zurückblicken. Dort hat es eine Allgemeinkultur gegeben, in der es ganz schreckliche Dinge gab. Dem zum Beispiel Kinder, die frisch geboren waren, nach bestimmten Kriterien selektiert wurden, in der natürlich auch abgetrieben wurde, in der vielfältige Formen des Lebens gegeben waren, die in der Antike als selbstverständlich galten. Und plötzlich war da eine Gegenkultur eine christliche Kultur, in der die Frauen geachtet wurden, in der die Kinder am Leben blieben, in der nicht mehr abgetrieben wurden, in der es eine Heimat für die Armen gab, in der die Kranken angenommen und gepflegt wurden. Und diese Gegenkultur musste sich etablieren. Und es waren Menschen mit tiefen Verwundungen, auch lebensgeschichtlichen Verwundungen, die zur Kirche kamen. Denken Sie an einen Mann wie Augustinus. Und wer mit solchen negativen Lebenserfahrungen belastet ist, und wer ist das schließlich nicht, und wer dann zum Glauben kommt, der sucht dann verbindliche Antworten. Und in diesem Kontext, in dem Kontext der Taufkatechesen, also in dem Menschen, Erwachsene, an diese andere Kultur des Lebens herangeführt wurden, Menschen mit tiefen existenziellen Fragen, dort hatte die Taufkatechese ihren Platz. Also ein Katechismus ist kein Buch, das man so eins zu eins auf eine Plakatwand projizieren kann, weil ein unvorbereiteter Mensch, der keine Fragen hat, wird mit dem Katechismus nichts anfangen. Aber unsere Erfahrungen jetzt mit dem großen Katechismus und mit dem Kompendium sind ja so, dass ihn sehr viele Menschen gekauft haben, die keine lebensmäßige Verbindung mit dem Glauben haben, die nicht praktizieren, das wissen wir also. Also das Kompendium ist in Deutschland über 300.000 Mal gekauft worden und viele fragende Menschen haben zu diesem Buch gegriffen.
In Nummer 23 des Katechismus steht wörtlich, der Katechismus ist auf das Reifen des Glaubens, seine Einwurzelung im Leben und seine Ausstrahlung im Zeugnis ausgerichtet. Damit ist eigentlich auch gesagt, dass der Katechismus nicht für sich genommen die ganze Glaubensbildung ausmachen sollte, sondern dass natürlich auch Gespräch mit Mitchristen erforderlich ist, auch Begleitung durch einen Priester und dann später ganz wichtig die Weitergabe im eigenen Zeugnis, wenn man diese Reife im Glauben schon erlangt hat.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ich würde sagen, es ist auch eine Eigenheit des christlichen Glaubens, dass er die Vernunft provoziert und das persönliche Wachstum stimuliert. Ja, das heißt, ich bin nicht wie etwa, wenn ich muslimischen Glaubens wäre, darauf angewiesen, dass ich etwas wie ein Paket übernehme und sage, das ist jetzt wahr und das ist jetzt richtig und ich muss einfach nur danach handeln. Wenn ein vernünftiger Mensch zum Glauben kommt, dann wird sein Verstand geradezu provoziert. Und er hat am Anfang vielleicht mehr Fragen, als er vorher hatte. Also er wird zu immer neuen Fragen geführt und immer weiter geführt und immer weiter, immer tiefer in einen persönlichen Prozess des Nachdenkens und der Entwicklung geführt. Wobei Leben und Lernen ja eins in eins gehen soll. Ja? Also der entscheidende Lerneffekt ist ja im christlichen Glauben, dass ich Jesus nachfolge. Also nicht, dass ich ein Buch über ihn schreibe, sondern dass ich ihm nachfolge. Und dieser Prozess, das ist also ideal, wenn man dann eine Art Buch der Basics hat und im Katechismus nachschlagen kann und Schritt für Schritt tiefer einsteigen kann und die Wirklichkeit des Glaubens, die neue Wirklichkeit des Glaubens verstehen lernen kann.
Das, was Sie eben Nachfolge genannt haben, das wird im Katechismus auch konkret als die Liebe bezeichnet, die kein Ende hat, die man immer wieder vertiefen muss. Und alle Belehrung und Unterweisung wirkt sich also auch auf die christliche Praxis aus, ist nicht nur bloße Theorie, die man im Bücherregal ablegt und vergisst.
Ja, also ich weise sehr gerne auf Deus Caritas hin. Ja, diese ganz wunderbare Enzyklika von Benedikt. Da steht ein Satz drin über den Anfang des Christentums. Ja, also ich habe jetzt Menschen vor Augen, die jetzt frisch zum Glauben kommen. Gerade persönlich in meinem persönlichen Umfeld habe ich in den letzten Jahren das Glück gehabt, so einige Leute gefunden zu haben, die genau in diesem Prozess standen. Und jetzt hören Sie einmal Benedikt. Er sagt, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Ich möchte es nochmal wiederholen. Nicht ein ethischer Entschluss, also nicht eine große Entscheidung, von heute an bin ich brav oder ich werde das nie wieder tun und ich werde von heute ab ein vorbildlicher, vollkommener Mensch sein. Das ist nicht der Kern und der Anfang des Christentums. Es ist auch nicht eine große Idee, dass also ich jetzt sage, es ist eine hinreißende Idee, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist und dass er berufen ist, die Welt zu retten und weiß der Kuckuck was, sondern etwas ganz anderes. Es ist eine Begegnung. Wer zum Christentum geführt wird, wird vor das Angesicht Jesu geführt. Und der Katechet sagt, schau ihm in die Augen. Und zwischen dem Blick, zwischen deinem Blick und dem Blick Jesu liegt eine Welt, ein Horizont, eine neue Welt. Ja? Das ist alles. Also eine Begegnung, ein Ereignis und eine Begegnung mit Christus ist der Anfang des Christseins.
Dann hat der Papst eigentlich in seiner Enzyklika den pastoralen Grundsatz des Katechismus, der in Nummer 25 dargelegt ist, aufgegriffen und auch nochmal vielen Menschen bekannt gemacht, die den Katechismus vorher bestimmt nicht gelesen haben und die vorher bestimmt auch wenig Interesse an Papsttum hatten. In der Öffentlichkeit ist ja die Enzyklika Deus Caritas auf großen Widerhall gestoßen, sogar weltliche Zeitungen haben davon berichtet. Warum Mission auch heute wichtig ist und was der Katechismus dazu beiträgt, das besprechen wir heute mit Bernhard Meuser, Theologe, Autor und Verleger aus München. Herr Meuser, wir haben schon über den Missionsbefehl Jesu gesprochen. Er wird im Katechismus mehrfach zitiert und findet sich ursprünglich im Matthäusevangelium. Dort heißt es, darum gehet hin und macht alle Völker zu Jüngern. In der Tat haben sich auch Eroberer darauf berufen, die im Auftrag christlicher Könige nach Amerika, Afrika und Asien gereist sind, um Menschen dort teils auch gewaltsam zu unterwerfen. Dieses Problem nimmt der Katechismus durchaus ernst, wenn er darauf verweist, dass heute auch lokale Ausgaben des großen Katechismus erarbeitet werden sollen, die kulturelle Unterschiede in der Weltkirche berücksichtigen. Und es geht auch darum, Unterschiede in Alter und Bildungsstand der Leser zu würdigen. Ab 2005 haben Sie, Herr Meuser, gemeinsam mit Jugendlichen einen eigenen Jugendkatechismus erarbeitet, der sich einer bislang kaum beachteten Zielgruppe zuwendet. Für den Weltjugendtag 2011 in Madrid wurde der Jugendkatechismus, den Sie JUKAT genannt haben, sogar als offizieller Pilgerkatechismus ausgewählt. Wie ist es denn möglich, mit diesem Werk nun Jugendliche aus aller Herren Länder zu erreichen? Darf man überhaupt verlangen, dass sich auch Jugendliche aus Afrika und Asien mit einem Buch identifizieren, das ja zu großen Teilen deutsche Autoren und Autorinnen erarbeitet haben?
Jetzt haben Sie eine Fülle von Aspekten angesprochen und wenn Sie erlauben, gehe ich nochmal kurz ein bisschen zurück. Weil es im Moment natürlich die große Frage ist, ein Missionsbefehl, wie er in Matthäus 28 gegeben ist, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ich möchte einfach kurz darauf zu sprechen kommen, auf die Auseinandersetzung, die derzeit tobt und das sogenannte Memorandum dieser Theologen und die Antwort von anderen papstorientierten und papsttreuen Christen. Da sehen Sie im Kern ein Problem, das sehr stark um diese Frage des Missionsbefehls geht. Es ist eine große Gruppe von Christen, die darauf bauen, dass strukturelle Veränderungen, dass wir kein Zölibat mehr hätten und dass Viri Probati zugelassen würden, dass man anders mit wiederverheirateten Geschiedenen umgeht. Das sei schon sozusagen die Lösung, um diese volkskirchliche Struktur in eine neue Zeit zu überführen. Und andere wiederum sagen, und ich gebe diesen anderen recht, die sagen, wir sind nicht am Kern unseres Problems. Wir sind am Kern dann, wenn wir fragen, wo geschieht heute eine aktive Weitergabe des Glaubens? Und erklärt sich auch gleich ein Missverständnis. Mission kann nicht sein, die Expansion, der Wille, Land zu erobern, Menschen zu erobern, eine Statistik zu verbessern, gut dazustehen in den Medien, sondern, wie es auch Benedikt in Deus Caritas sagt, Weitergabe des Glaubens ist zunächst Liebe, ist zunächst erfahrene Liebe. Ich stelle fest, Gott liebt mich, Gott hat sein Leben, das Leben seines Sohnes für mich gegeben. Und ich bin erfüllt von dieser Liebe und ich möchte diese Liebe meinen Kindern weitergeben. Ich möchte, dass meine Nachbarn davon erfahren. Ich bin stolz und glücklich, dass es diesen Glauben gibt. Und deshalb sage ich Ihnen weiter. Das ist der Kern von Mission. Das muss man im Auge behalten. Und dann frage ich in die heutige Situation hinein. Bitte, liebe Leute, zeigt mir, wo sind die Bekehrungen? Wo sind die Veränderungen? Wo werden junge Menschen zu den Sakramenten geführt? Wo sind Aufbrüche? Wo trifft man sich? Wo feiert man den Glauben? Und ich glaube, wenn Sie diese Frage stellen, werden sich sehr bald die Geister scheiden. Also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Und vielleicht komme ich jetzt von diesem Grundaspekt zunächst einfach mal auf den Missionsbefehl noch einmal. Wenn Sie den Text in Matthäus 28 einmal genau lesen, dann sehen Sie, er ist in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Es ist also schon die Zeit der Kirche, das heißt die Zeit nach dem Tod und der Auferstehung Christi. Und es heißt, dass Jesus seinen Jüngern, 11 Jüngern, die nach Galiläa gehen, dass er sich 11 Jüngern gezeigt hat. Und da steht zunächst, als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige hatten aber Zweifel. Das ist genau unsere heutige Situation. Wir sind in einer Situation des kollektiven Zweifels, einer neuen Debatte um die Möglichkeit des Glaubens. Denken Sie an den aggressiven Atheismus, der an uns heranbrandet. Und das geht bis tief in das Herz der Kirche hinein. Auch die Gläubigen haben Zweifel und wir sind neu aufgerufen. Zweifel sind nichts Schlimmes, sondern wir sind neu aufgerufen, uns der Macht und Kraft und Größe Gottes zu versichern. Das geschieht über das Gebet, das geschieht über das Studium, das geschieht über das gemeinsame gegenseitige Zeugnis. Also dieser Zweifel ist der Ausgangspunkt oder die Folie, auf dem der Missionsbefehl steht. Und da heißt es, da trat Jesus auf sie zu und sagt zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das ist also der vorauslaufende Satz, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Wer das verstanden hat, wer das glauben kann, wer das in seinem Glaubensleben erfahren hat, der ist in der Lage, den zweiten Teil zu hören dieser Stelle. Und dann heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also dieses Darum bildet die Angel zwischen der Erfahrung der Macht und Kraft Jesu, der wirklichen Gegenwart. Man kann, wenn jemand im Glauben erfährt, dass er von Gott geführt wird und diese Einsicht miteinander teilt, oder wenn jemand im Gebet erfährt, dass er Hilfe bekommen hat, wenn jemand durch ein Wort Gottes angesprochen und im Herzen bewegt ist, wenn jemand erschüttert ist durch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, wie es in vielen Situationen des Alltags geschieht. Wer also diese Krafterfahrung, diese Machterfahrung Gottes hat, der ist gerufen, hinzugehen und diese Erfahrung des Geschenkes, ja, Gott ist da, er schenkt sich mir und ich darf ihn weiterschenken. Das ist also erstmal der Kern des Missionsbefehls. Jetzt springen wir mal ein Stück in die Gegenwart. Eine solche kollektive Glaubenserfahrung war ganz gewiss für viele junge Christen in Deutschland der Weltjugendtag in Köln. Also ich habe selbst eines unserer Kinder, ja vielleicht sogar mit etwas Nachdruck, nach Köln geschoben. Sie hatte, denn als es drauf und dran ging, nicht so die allergrößte Lust. Da sagte, komm bitte, jetzt fährst du mal hin, trau mal deinen Eltern und das wird dir sicher gut tun. Ja, und sie kam zurück und war tief bewegt und hatte plötzlich eine Erfahrung dieser Kraft und dieser Macht, die mehr war als eben ein kollektives Massenerlebnis oder ein Jugendevent oder dass sie ein paar nette Jungs getroffen hätte. Nein, das war ganz anders. Sie hat eine tiefe religiöse Erfahrung gemacht und in sich gespürt, dass die Weitergabe des Glaubens, die Weitergabe dieses Geschenkes eine Sache ist, die man nicht den Priestern überlassen kann oder den Religionslehrern. Sie hatte übrigens bis zu diesem Zeitpunkt keine wirklich überragenden Erfahrungen im Religionsunterricht gemacht. Aber sie hatte verstanden, das ist ja mein Auftrag, der Missionsbefehl. Ja? Also ich soll ja dafür sorgen, dass meine Generation den Glauben findet. Und dieses hat eben nicht nur bei meiner Tochter stattgefunden, sondern es hat bei Tausenden von Jugendlichen in Deutschland und bei all diesen Gästen stattgefunden, die an diesem Ereignis teilgenommen haben. Und das ist in der Tat der Kern für die Entstehung des JUCAT.
Ja, vielen Dank, Herr Meuser. Der JUCAT ist also aus dem Weltjugendtag in Köln hervorgegangen, aus der tiefen Glaubenserfahrung, die Menschen dort gemacht haben, auch im Umgang mit Christen aus verschiedenen Nationen. Wenn Sie nun den UCAT auch auf dem Weltjugendtag 2011 in Madrid einer großen Öffentlichkeit vorstellen, dann muss er dazu in verschiedene Sprachen übersetzt werden und wird dann also, wie ich schon sagte, Jugendlichen aus Afrika und Asien ganz genauso mit in den Pilgerrucksack gegeben wie den deutschen Jugendlichen. Ja. Wie schaffen Sie es denn, die Bedürfnisse der Jugendlichen aus so vielen verschiedenen Kulturen in diesem Buch zu vereinen? Wie schaffen Sie da eine Globalisierung des Glaubens und auch der Missionierung?
Ja, das ist ein Faktum, das uns selbst überrascht hat. Die Weltjugendtage und die Weltjugendtagsbewegung, die Johannes Paul II. Ins Leben gerufen hat, hat der Kirche eine generelle neue Erfahrung beschert. Wenn Sie die Dokumente des Konzils noch lesen und auch die darauffolgenden Dokumente, so ging man davon aus, dass die Welt eigentlich in einem Prozess einer explosionsartigen Form von Trennung ist. Überall hat man den Eigenwert verschiedener Kulturen erkannt. Man hat gesehen, dass Menschen ganz anders sind und man hat sehr stark kritisiert, dass man mit dem Katechismus Romanum ja also fremden Kulturen einen römischen Stempel aufgedrückt habe und so weiter. Und nun plötzlich ereignet sich mitten in der Kirche eine ganz eigene Erfahrung. Man stellt plötzlich fest, dass die Jugend der Welt, wie sie sich etwa vor dem Fenster des sterbenden Johannes Paul versammelt hat und bei den Weltjugendtagen, ist in einer tiefen Weise auch geeint wieder. Das heißt, die Globalisierung hat sich ausgesprochen in einer Form der Jugendkultur, in der die Welt plötzlich zu einem Dorf geworden ist, in dem verschiedene Kulturen nebeneinander leben, aber sich dennoch in gewissen Kernbereichen verstehen. Das sind dieselben Popgruppen, die man hört, es ist dieselbe Kleidung, die man hört, man versteht dasselbe Design über, selbst in Ostasien nimmt man das wahr. Und Jugendliche in Afrika sind auf nichts stolzer als darauf, dass sie Fremdsprachen beherrschen und im Internet sich auf europäischen und amerikanischen Seiten bewegen können und dass sie Teil einer umfassenden neuen Weltkultur sind. Das ist also das Lebensgefühl von Jugendlichen. An der Geburtsstunde des UCAT stand der Wunsch von vielen Jugendlichen, wir bräuchten einen Weltkatechismus, etwas, das wir mit allen Jugendlichen auf dem Weltjugendtag teilen können, ja? Etwas, das uns anspricht, in dem wir vorkommen. Und so kam also die Idee, dass man in Deutschland etwas erarbeiten könne, was man als Geschenk nach Rom geben könne und in der Hoffnung, dass es dort Gefallen fände und von dort aus in der Welt verteilt wird. Und natürlich war es allen Beteiligten, nicht zuletzt dem Heiligen Vater, sehr deutlich, dass es natürlich den Eigenwert der einzelnen Kulturen gibt. Und gerade der Heilige Vater hat auch in seinem Vorwort darauf hingewiesen, dass die ursprüngliche Idee des Katechismus war, ja, wir haben dieses eine Mutterschiff und dann lassen wir auf den verschiedenen Kontinenten verschiedene Beiboote ins Wasser, ja, die dann ganz japanisch, ganz koreanisch, ganz indonesisch und so weiter sind. Ich glaube, der Heilige Vater selbst war überrascht, dass es plötzlich auch wieder diese Tendenz zur Vereinigung gibt und einer gemeinsamen Jugendkultur in der Welt. Nun haben wir aber gesagt, wir müssen das trotzdem doch in einer Weise realisieren, dass diese Kulturen zum Tragen kamen. Ich weiß noch ganz genau, es war in einer Sitzung in der Anima in Rom, dass wir gesagt haben, wir müssen Elemente haben, die durchgehend und einheitlich sind. Wir müssen aber auch Elemente haben, die in anderen Kulturen verändert werden können. Also es müssen andere Bilder rein. Also Jugendliche müssen aufgefordert werden in Japan, macht eure Bilder, ja? Bringt eure, wie ihr euch fühlt und wie ihr den Glauben zum Ausdruck bringt. Zeigt, wie ihr betet, ja? Zeigt, wie ihr eure Freiheit lebt und was ihr unter Freiheit versteht. Zeigt, wie es ist, wenn ihr Gottesdienst feiert. Und wir mussten auch Textelemente haben, die es ermöglichen, die großen spirituellen Schätze der jeweiligen Kulturen zu integrieren. Und so haben wir gesagt, okay, die Randspalten, das sind Teile, die in den einzelnen Kulturen entwickelt werden können. Und Kardinal Schönborn sagte, das machen wir ganz einfach so. Wir schauen, dass in jeder Sprachgruppe nur ein Bischof verantwortlich ist. Also nehmen Sie Frankreich, da ist es der Bischof Dubost von Évry. Und der Verlag, der jetzt diesen UCAT ins Französische übersetzt, der schaut nach, könnten wir nicht in der Randspalte unsere französischen Heiligen stärker zur Geltung bringen, ja? Und wie sieht das aus, wenn unsere Jugendlichen feiern? Ja, sie hatten den Weltjugendtag von Paris mit ganz wunderbaren Bildern drin. Also der französische Jukat wird ein französisches Gepräge haben, der spanische ein spanisches. Und bei den Franzosen ist es nochmal ein Problem, weil sie sagen Afrika. Natürlich wird man dran denken, auch wenn die Afrikaner das wollen, das frankophone Afrika, dass man dort eine preisgünstige Ausgabe vom Jukat vorrätig hat. Und natürlich muss der ganz, ganz anders aussehen und ein ganz anderes fröhliches, buntes Lebensgefühl, eben ein afrikanisches Feeling haben, als der Kontinentalfranzösische.
Warum haben wir als Gläubige einen Auftrag zur Glaubensweitergabe? Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Frage heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb, der Bernhard Meuser, christlicher Autor und Verleger aus München, mit uns nachgeht. Wenn Sie die Textstellen des Katechismus, die sich darauf beziehen, zu Hause nachlesen möchten, dann schauen Sie einfach auf Seite 38 und 42 in der deutschen Ausgabe von 2003 nach. Wir haben in dieser Sendung schon darüber gesprochen, dass der Katechismus als Buchform eine gute Grundlage ist, um den Glauben privat zu vertiefen, aber auch im Gespräch mit anderen. Und wenn die Reife des Glaubens erreicht ist, dann sollen wir auch dem Missionsbefehl Jesu folgen und diesen Glauben weitergeben, aus der Liebe heraus, die Gott uns geschenkt hat. Ein neues Projekt in Sachen Katechismus ist der Jukat, der 2011 in Madrid der offizielle Pilgerkatechismus für die jungen Besucher aus allen Nationen sein wird. Herr Bernhard Meuser hat an diesem Katechismus mitgearbeitet. Herr Meuser, wir wollten gerne noch darüber sprechen, wie sich dieses Projekt auch über den Weltjugendtag 2011 in Madrid hinaus fortsetzen kann.
Also zunächst muss man vielleicht sagen, wir waren selbst überrascht von der weltweiten Resonanz, die wir gefunden haben, nachdem wir das Vorwort des Heiligen Vaters zugesichert bekamen und nachdem wir auf der Frankfurter Buchmesse katholischen Verlegern aus aller Welt so erste Proben zeigten mit der Idee: Habt ihr nicht Lust mitzumachen? Könnt ihr das übersetzen in eure Kultur, in eure Sprache? Und es war also innerhalb von Tagen und Wochen, dass wir dieses Buch ganz viele Länder sich bereit erklärten, da mitzumachen. Es ist, man kann heute sagen, es wird das mit Abstand größte Buchprojekt des Jahres 2011. Das größte Sachbuchprojekt, ich spreche jetzt nicht nur von christlichen Büchern, sondern von Sachbüchern überhaupt. Es wird das größte Sachbuchprojekt weltweit sein. Die Auflage für Madrid, an die sich noch eine Ausgabe dranhängen wird, eine preisgünstige Ausgabe für Spanien, für Lateinamerika, wird die größte Druckauflage der Welt sein. Das bedeutet sofort, allein auf die Nachricht hin, dass dieser Jugendkatechismus kommen würde, ist die Blogosphäre weltweit, also die im Internet der Bereich, in dem geblockt wird, mit Hunderten von Nachrichten übersät worden. Sofort große Erwartung, auch Kritik auch, ja, wie kann Rom etwas so Cooles wie Jukat machen? Jedenfalls die Erwartung ist riesig und wir wissen heute schon, dass die Auflagen so sein werden, dass das die Möglichkeiten, die ein normales Buch hat, die auch ein Verlag hat, einfach sprengen werden. Heute schon, wenn Sie in Facebook schauen, finden Sie Jukat und dass dort Möglichkeiten gegeben sind, sich zu vernetzen. Wenn Johannes Paul schon davon gesprochen hat, dass die Katechese das Herzstück der Evangelisation sein muss, wenn Jugendliche mit dem Katechismus arbeiten, dann werden sie natürlich ins Internet gehen. Und sie werden die Bitte des Papstes nicht verhallen lassen. Ja, studiert den Katechismus, studiert ihn alleine in der Stille eurer Zimmer, studiert ihn zu zweit, wenn ihr befreundet seid, bildet Lerngruppen, geht ins Internet. Ihr müsst den Glauben besser kennen als ein IT-Spezialist sein, das Betriebssystem seines Computers. Wissen Sie, das ist eine Art Magna Carta für die Jugend, sich neu zu vernetzen. In den Gemeinden ist nicht mehr viel an Jugend da. Aber sie finden sich bei Sommercamps, bei Treffen, bei Wallfahrten. Und es ist ganz wichtig, es wird eine zentrale Aufgabe sein, der Kirche diese Jugendlichen neu zusammenzubinden. Und besonders witzig finde ich, dass der Heilige Vater sozusagen der Generation der Eltern, mit anderen Worten auch meiner Generation, ja, eine Art Ermahnung und ein Monitum, will ich sagen, eine Ohrfeige verpasst, der sagt, ihr müsst noch viel tiefer im Glauben verwurzelt sein als die Generation eurer Eltern. Das ist nett ausgedrückt, aber es ist eine sehr harte Kritik. Und ich glaube, diese Jugendlichen werden das auch mit einem Stück Stolz aufnehmen, zu sagen, ja, wir sind professioneller als die Alten. Wir gehen ran und wir werden das wir werden es besser machen als die letzte Generation. Das ist eine Hoffnung, die man damit verbindet. Und ich glaube, da kann viel passieren.
Die Jugendlichen von heute sind ja die Erwachsenen von morgen. Irgendwann werden sie vielleicht auch Familie gründen und eigene Kinder haben. Ja. Schon dem großen Katechismus ist es ganz wichtig, dass wir die Glaubensweitergabe nicht nur gegenüber Außenstehenden praktizieren, sondern auch gegenüber den kommenden Generationen, also in den eigenen Familien. Ja. Wenn wir jetzt annehmen, dass Jugendliche durch den Jugendkatechismus auf den Geschmack kommen und auch gerne weiter darüber sprechen möchten mit jüngeren Geschwistern oder vielleicht auch mit den eigenen Kindern, wie könnte das denn konkret in der Familie aussehen? Schlagen Sie vor, dass man jeden Abend gemeinsam eine Passage liest oder sollte man den JUKAT eher phasenweise zu Rate ziehen, wenn Kinder von sich aus Fragen stellen?
Ja, also das ist, ist ein schwieriges Gebiet, ja. Also wenn Sie Kinder haben, sind zwei Elemente sehr wichtig. Das erste ist, die Kinder müssen sehen, dass die Eltern selbst vollkommen identifiziert sind mit dem Glauben, mit der Kirche. Sie müssen sehen, dass die Eltern Zeit opfern, dass sie regelmäßig in die Gottesdienste gehen, dass sie das Sakrament der Beichte aufsuchen, dass sie Wallfahrten machen und dass sie in jeder Weise mit dem Herzen verbunden sind, mit der Sache Gottes, dass sie versuchen, den Willen Gottes zu tun. Das ist das Allererste. Das Zweite, und das muss man auch betonen, ist die Freiheit. Wir können selbst unseren nächsten Verwandten und Freunden den Glauben nicht aufladen wie ein Paket. Der Glaube, das sagt auch der Katechismus, ist ein Geschenk. Der Glaube muss von Gott gewirkt sein. Und wenn wir die Kinder mit Gewalt in die Kirche schleppen und wenn wir die Kinder mit Gewalt etwas aufoktroyieren, dann wird es keine Wurzeln schlagen. Es hat vielfach sich schon gezeigt in Biografien, dass man damit das genaue Gegenteil erzeugt. Das Entscheidende ist wirklich das Lernen am Beispiel der Eltern. Insofern wäre ich eher vorsichtig mit jeden Abend ein Stück Katechismus lesen. Das kann das Gegenteil davon bewirken. Das Wichtigere noch wird sein, dass die Jugendlichen selbst diesen Impuls des Heiligen Vaters aufnehmen müssen und sich in Gruppen und Freundschaften orientieren müssen. Ja, wir sind, diese Generation ist den Kindern etwas schuldig geblieben, den Jugendlichen etwas schuldig geblieben und es liegt eine neue Verantwortung auf den Jugendlichen selbst. Aber ich glaube, eine Verantwortung, die sie gerne aufgreifen. Ich habe ein Buch geschrieben, Christzeit für Einsteiger, ja. Viele halten das für kein ganz schlechtes Buch. Aber ich gehe nicht nach Hause und sage jetzt, hier, lest mal mein Buch oder so, ja. Es würde garantiert den gegenteiligen Effekt auslösen. Ich bin Ihnen versichern, weil die Kinder sind katholische, praktizierende Christen, ja. Und wir sind sehr glücklich darüber. Aber ich glaube, sie verdanken es mehr, ja, unserem Gebet auch und unserer Sehnsucht, dass sie Christen sein mögen, als dem Versuch, ihnen noch eine Weltanschauung aufs Auge zu drücken.
Das führt dann auch wieder zurück zum Beginn unserer Sendung, wo wir gesagt haben, dass nicht der tote Buchstabe der Glaubenslehre wichtig ist, sondern der Geist der Liebe, der dahinter wirkt.
Ja, wir haben erstens ein Angebot der Liebe zu machen. Das können Sie studieren bei Mutter Teresa ohne Ende. Christentum ist nicht Indoktrination, ne? Schauen Sie nach Afrika, wenn Sie mit Missionaren sprechen, die sagen Ihnen, die Menschen sind glücklich, wo es die Kirche gibt, ja, die sie schützt vor dem Zugriff der Macht. Wo überall noch ein Fleckchen fruchtbare Erde ist, sind Aufkäufer da, die Land aufkaufen, die Quellen werden aufgekauft, die Bodenschätze werden in den Menschen genommen. Wer ist ihr Schutz? Wer steht für sie ein? Wer ist mit ihnen solidarisch im Leid und in der Not? Ja, das sind Christen. Genauso hat das Christentum bei uns in unseren Kulturen eine Funktion des Schutzes. Überlegen Sie doch mal, welche zerstörerischen Dinge angerichtet werden mit der allgemeinen Sexualkultur, ja? In deren Kern die Möglichkeit zur Abtreibung steht, zur Tötung eines Menschen. Wenn Sie einen Katechismus haben, in dem das hohe Ideal der christlichen Liebe gepredigt wird, dass nicht viele Menschen vielleicht leben können in bestimmten Zeiten, in bestimmten Kulturen, dann steht das aber da. Und da stehen Leute dahinter und die sagen, ja, das machen wir und das versuchen wir. Ob wir es schaffen immer, weiß ich nicht. Aber wir müssen doch eine entschiedene Fronte des Widerstands bilden gegen die allgemeine Zerstörung des Menschen.
Ja, vielen Dank, Herr Meusel, dass Sie uns und den Hörerinnen und Hörern auch nochmals nahegelegt haben, dass der Missionsbefehl Jesu auch bedeutet, andere zu beschützen und damit eine ganz positive Grundeinstellung widerspiegelt. Mhm. Vielen Dank, dass Sie uns heute nicht nur die Theorie der christlichen Mission erklärt haben, sondern auch ganz viele praktische Tipps für die Glaubensweitergabe im Alltag mit auf den Weg gegeben haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung mit Herrn Morser nochmals hören möchten, dann bestellen Sie bei uns eine CD unter 08323 9675 120 oder aus dem Ausland unter 0049 8323 9675 120. Im Internet stellen wir Ihnen die Sendung natürlich unter www.horeb.org zum Download bereit und Sie können natürlich im Internet im Infofeld zur Sendung auch Buchinformationen zum Katechismus und zum JUKAT, dem neuen Jugendkatechismus, abfragen. Vielen Dank Ihnen, Herr Morser. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Projekte und Ihrem Buch. JUKAT wünschen wir weite Verbreitung.
Dankeschön.
Einen gesegneten Tag Ihnen allen wünscht Monika Bargett. Schön, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind in der Katechismusreihe bei Radio Horeb.